Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, 18. November 1994, kurz vor Mitternacht. Das Szenelokal Korrekt in der Bonner City ist noch gut besucht, als das Telefon klingelt. Der Anrufer droht dem Wirt, die Kneipe in Brand zu stecken. Weder der Wirt noch seine Gäste nehmen die Drohung ernst. Doch der Anrufer macht sich mit seinem Fahrrad und einem leeren Farbeimer von Impekhoven aus auf den Weg nach Bonn. An einer Selbstbedienungstankstelle füllt er 8 Liter bleifreies Benzin in den Eimer, bezahlt am Nachtschalter und klemmt den Eimer auf den Gepäckträger. Dann schiebt er das Rad durch die Bonner Innenstadt in die Nähe des Korrekt. Dort wartet er so lange, bis keine Menschen mehr in der Brüdergasse zu sehen sind. Um 2.20 Uhr geht er in das Lokal, schüttet das Benzin aus und zündet es an. Das Korrekt brennt in Sekundenschnelle lichterloh. Eine Flammenwand versperrt den Gästen den Weg ins Freie. Viele flüchten nach hinten, auf die Toilette und zum Notausgang. Panik bricht aus. Ein Polizeiobermeister, der sich privat mit Freunden zu einem Bier in der Kneipe getroffen hat, erfasst die Situation am schnellsten. Er springt durch die Flammen und hastet dem Täter hinterher. An der Remigiusstraße stellt er den Flüchtenden. 7 Notärzte ringen um jedes Menschenleben. Minuten später stoppen die ersten Polizeifahrzeuge vor dem Korrekt. Beamte rufen: "Wir brauchen Ärzte! Ärzte! Jeden, den wir bekommen können!" Dann wird der Tatort großräumig abgesperrt. Feuerwehrleute dringen in die Gaststätte ein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wie jeden Donnerstag sprechen wir hier über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Und heute wieder mit dabei ist meine Kollegin Sabrina Bauer aus der Online-Redaktion.
Hallo Anna.
Hi Sabrina. Wir haben es gerade schon im Intro gehört. Heute sprechen wir über einen der schlimmsten Brände in Bonn, verursacht durch Brandstiftung, durch einen gezielten Brandanschlag.
Ja, der Fall liegt ziemlich genau 30 Jahre zurück. Wird allerdings, so viel können wir schon verraten, die Justiz, die Medien und auch die Bonner Bevölkerung Jahrzehnte später beschäftigen. Aber gehen wir erstmal chronologisch vor und sprechen genauer über das tödliche Inferno, das Erwin H. am 19. November 1994 im Korrekt auslöst. Und auch nochmal ein Hinweis für euch: wie in den allermeisten unserer Episoden haben wir hier die Namen aller Beteiligten bewusst geändert. Der 18. November 1994 ist ein Freitagabend, als Erwin H. im Korrekt anruft und dem Wirt droht. Das Korrekt ist ein beliebtes Lokal mitten in der Bonner Innenstadt, in der Brüdergasse Nummer 9, also nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt, mit so rund 50 Sitzplätzen. Das Lokal ist auch weit nach Mitternacht noch gut besucht, als der Täter die Räumlichkeiten betritt, den Kanister mit Benzin auskippt und die Flüssigkeit anzündet. 3 Streichhölzer braucht er, bis die Flüssigkeit in Brand gerät. Eine Flammenwand versperrt den Gästen den Weg nach draußen. Es bricht Panik aus. Ein 27 Jahre alter Mann stirbt noch am Tatort. Eine 84-Jährige erliegt später in einer Kölner Spezialklinik ihren schweren Verbrennungen. 26 weitere Menschen werden in dieser Nacht verletzt, 11 von ihnen schwer.
Ja, das ist wirklich furchtbar. Also das kann man sich kaum vorstellen. Kennst du dieses Lokal eigentlich?
Ja, ich muss als gebürtige Bonnerin gestehen, dass ich noch nie im Korrekt war. Wir sprechen heute auch manchmal dann vom Café Korrekt. Unter dem Namen ist es auch bekannt, obwohl es eher eine Kneipe ist.
Das ist in Holland übrigens normal. Da heißen Kneipen immer Café.
Ah, okay. Wieder was gelernt. Und dort werden auch häufig Sportveranstaltungen übertragen. Also man kann dann Fußball gucken. Heute trägt es deswegen auch den Beinamen Bistro und Sportsbar. Und es besteht schon seit 1990 in der Bonner Innenstadt. Und es existiert auch heute noch, allerdings an einer neuen Adresse. Kennst du denn das Lokal? Warst du schon mal dort?
Also ich habe ehrlicherweise wirklich bis zu diesem Fall noch nie davon gehört. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich bin auch keine Bonnerin, aber schon auch manchmal in Bonn unterwegs. Das sagte mir tatsächlich gar nichts, nee. Was wissen wir denn über die Nacht dieses Brandanschlags?
Ja, unsere Reporterin hat damals mit den Einsatzkräften gesprochen und der damalige Einsatzleiter spricht, Zitat, von einem Bild des Grauens.
Bonn, 19. November, nachts, kurz nach dem Anschlag. 7 Notärzte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie zahlreiche Helfer mit 20 Rettungswagen sind im Einsatz, kämpfen bis zur Erschöpfung um jedes Menschenleben. Auch Polizisten helfen, halten Sauerstoffflaschen. Mitten auf dem Pflaster richten Ärzte in einem Zelt ein Behelfskrankenhaus ein. Doch für einen 27-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. 12 Besucher, die den Rauch direkt eingeatmet oder schwere Verbrennungen erlitten haben, werden in dem Zelt behandelt und dann mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in Spezialkliniken nach Köln-Meerheim und Aachen sowie in Bonner Krankenhäuser gebracht. Weitere 15 Menschen sind leicht verletzt, darunter auch der Wirt. Sie werden in einem Bus, den die Stadtwerke bereitgestellt haben, in Decken gehüllt und versorgt. Während die Notärzte stundenlang erste Hilfe leisten, brechen Feuerwehrleute Türen der über der Kneipe liegenden Wohnungen auf. Die Bewohner haben den Brand zunächst nicht bemerkt. Die Wohnungen werden evakuiert. Blaulicht und Martinshörner bestimmen für Stunden die Kulisse in den engen Gassen der Bonner Innenstadt.
Ja, ich stelle mir das wirklich schrecklich vor. Es ist ein Freitagabend, Start ins Wochenende. Ja, die Leute, die da zusammen sind, die sitzen zusammen, die trinken, unterhalten sich, feiern und dann passiert sowas. Das ist ja wirklich, das ist echt unvorstellbar, ne?
Ja, und auch für die erfahrenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ist es ein Szenario, das sie noch nie erlebt haben und sie kommen dabei an ihre Grenzen. Das haben sie unserer Reporterin damals ausführlich geschildert. Ich zitiere den damaligen Einsatzleiter: Mit dem Brand hatten wir keine Probleme. Unser Problem war, die Menschen rauszubringen. Selbst hartgesottene Feuerwehrmänner haben die nächtlichen Szenen nicht so ohne weiteres wegstecken können. Und auch ein Notarzt fügt hinzu: So etwas Schreckliches habe ich in 20 Jahren noch nie erlebt. Und auch für die nur wenige Wochen zuvor eingerichtete schnelle Einsatzgruppe des Malteser Hilfsdienstes ist es der erste und auch lange Zeit danach schlimmste Einsatz. Sie sind nämlich für genau solche Fälle da. Wird also ein Großeinsatz für den städtischen Rettungsdienst ausgelöst, kommen sie zur Unterstützung mit, um an der Unfallstelle die benötigte Infrastruktur für die Erstversorgung aufzubauen.
Ja, wir haben es eben schon gehört, es gibt 2 Menschen, die bei diesem Anschlag ihr Leben verlieren. Was wissen wir denn über die beiden Todesopfer?
Ja, der junge Mann kam aus Troisdorf und die 84-Jährige wohnte über dem Korrekt. Sie war mit der Familie des Gastwirtes gut befreundet und hielt sich halt auch des Öfteren bis zur Sperrstunde im Lokal auf.
Und was ist mit dem Täter? Den konnte die Polizei ja dank dieses Beamten, der privat in der Kneipe war, direkt festnehmen, oder?
Ja, und direkt am nächsten Morgen gibt es auch eine Pressekonferenz im Alten Rathaus, also nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Es kommen zahlreiche Journalisten, aber die Frage nach dem Motiv des Täters bleibt erstmal unbeantwortet. Erwin H. sitzt währenddessen in Polizeigewahrsam und wird vernommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung beantragt.
Generalanzeiger Bonn, 22. November 1994. Der 34-jährige Polizeiobermeister sowie 2 seiner Kollegen der Citywache sollen in einigen Tagen für ihren vorbildlichen Einsatz offiziell belobigt werden. So hatten die beiden Obermeister noch vor Eintreffen der Feuerwehr 2 bewusstlos am Tresen liegende Gäste ins Freie gezogen. Um durch die Flammen springen zu können, hatten sie sich immer wieder mit Wasser übergossen, das ihnen von Anwohnern gegeben worden war. Auch 2 Tage nach dem Anschlag suchten immer noch viele Bonner die Brüdergasse auf. Vor dem Korrekt legten sie Blumen nieder, zündeten Kerzen an. Auf einem Blatt Papier hieß es unter anderem: Hauptsache ihr lebt, wir fühlen alle mit euch, werdet wieder schnell gesund.
Die Anteilnahme der Bonnerinnen und Bonner ist sehr groß.
Ja, und vor allen Dingen um den Verletzten und den Hinterbliebenen der beiden Toten zu helfen, richten eine Bürgerin und die Caritas gemeinsam ein Spendenkonto ein. Und auch wir veröffentlichen damals die Kontodaten, was wir heute ja gar nicht mehr machen. Und auch der Weiße Ring setzt sich für die Verletzten und die Angehörigen der Toten ein, nimmt Verbindung mit der Mordkommission auf, damit die Opfer schnell betreut werden können. Und der Verein klärt auch über das Opferentschädigungsgesetz auf und hilft, die entsprechenden Anträge auszufüllen.
Was heißt das genau?
Ja, das Opferentschädigungsgesetz sieht vor, dass Opfer einer Gewalttat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Geld oder Sachleistungen haben. Das gilt auch für Hinterbliebene der Opfer, wie beispielsweise Witwen, Witwer, die Kinder oder die Eltern. Dadurch sollen die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Gewalttaten ausgeglichen werden. Die Leistungen richten sich jeweils nach Umfang und Schwere der Folgen und dem jeweiligen Bedarf der Betroffenen.
In der Stadt, also in Bonn, da macht derweil, während das Ganze läuft, ein schlimmes Gerücht die Runde.
Ja, ein wirklich schlimmes Gerücht, dass die Tür des Notausgangs damals abgeschlossen gewesen sei. Nach unseren Informationen war die Tür zum Zeitpunkt des Feuers zwar geschlossen, aber eben nicht abgeschlossen.
Also wenn sie abgeschlossen gewesen wäre, hätte das bedeutet, dass die Leute da wirklich gefangen wären, ne?
Ja. Was ja auch ein Notausgang niemals sein darf, ne? Darf ja niemals versperrt sein.
Ja.
Der 26-jährige Wirt hat ausgesagt, dass er die Tür selbst aufgemacht hat und auch mitgeholfen hat, sodass sich viele Besucher durch den Notausgang ins Freie haben retten können. Aber wegen der starken Rauchentwicklung und der aufkommenden Panik konnten sich eben nicht alle nach draußen retten.
Ja, das wird ja wahrscheinlich auch eng gewesen sein da, ne? Und wenn dann Panik ausbricht. Zwei Menschen sterben, wie gesagt, durch das Feuer. Viele weitere werden zum Teil auch schwer verletzt. Und die Einsatzkräfte, das hast du eben auch schon gesagt, die erleben den für sie bis dahin schwersten Einsatz ihres Lebens. Aber die Frage, die wir klären wollen, ist ja, warum hat dieser Mann das getan? Wir wissen ja, wer der Täter ist. Warum hat er das Leben so vieler Menschen zerstören wollen?
Tja, es ging um Geld. Der Täter Erwin H. hatte schon länger Streit mit dem Wirt des Korrekt um Geld. Erwin H. hatte einem Obdachlosen, den er bei sich aufgenommen hatte, einen Scheck über 650 Mark ausgestellt und ihm zusätzlich noch 450 Mark in bar für ein Mofa geliehen. Der Bekannte bezahlte damit jedoch seine Zeche im Korrekt und ließ sich den Rest ausbezahlen. Als Erwin H. davon erfuhr, ließ er den Scheck sperren und in der Folge stritten er und der Wirt um das Geld. Am 18. November, also am Morgen der Tatnacht, ließ der Wirt schließlich über seinen Anwalt eine Zahlungsaufforderung an Erwin H. schicken. Dieses anwaltliche Schreiben habe ihn dann, Zitat, in Rage und auf den Gedanken gebracht, die Sache zu machen, wie Erwin H. vor Gericht aussagt. Am Abend rief er den Wirt im Lokal an und drohte ihm, die Bude anzuzünden, sollte er nicht auf das Geld verzichten.
Ja, und was passiert dann?
Ja, dann telefonierte er erneut und ruft einen Bekannten an, der im Korrekt verkehrte und spricht ihm auf den Anrufbeantworter, dass er das Lokal mit einer Napalmbombe in die Luft jagen werde. Sein Bekannter solle dem Wirt ausrichten, die Gäste wegzuschicken, denn Erwin H. wollte, wieder ein Zitat, ein ordentliches Feuer legen. Und genau das hat er an dem Abend dann auch getan.
Also er hat das auf den Anrufbeantworter gesprochen und vermutlich ist das dann bei dem Bekannten nie angekommen. Das war ja kein Handyzeitalter, ne? Weil die Gäste wussten ja offensichtlich nichts davon und das scheint man da irgendwie auch nicht ernst genommen zu haben offensichtlich. Was ist denn Erwin H. für ein Mensch? Mit seiner Person haben sich ja die Justiz und mehrere Gutachter intensiv beschäftigt, hast du ja schon angedeutet.
Ja, da sagst du was. Erwin H. ist zum Tatzeitpunkt schon 61 Jahre alt. Sein Vater war ein Bonner Universitätsprofessor, er stammte also aus einem gebildeten Elternhaus. Und er wird als hochintelligent beschrieben, mit einem IQ von 136. Also zur Einordnung, der Durchschnitt liegt bei 100 und ab einem Intelligenzquotienten von 130 gilt man als hochbegabt. Im Alter von 18 Jahren wird bei Erwin H. während eines halbjährigen Aufenthalts in einer Nervenklinik Schizophrenie diagnostiziert. Und in den folgenden Jahren befindet er sich wiederholt und auch über längere Zeiträume in stationärer Betreuung. Strafverfahren in den 60er und 70er Jahren gegen ihn, unter anderem wegen Körperverletzungen und Widerstandshandlungen, werden wegen genau dieser Diagnose aber eingestellt. 1975 wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wird. Bevor wir über die weiteren Strafverfahren und auch die Einschätzung verschiedener Gutachter sprechen, sollten wir vielleicht mal kurz erklären, was Schizophrenie eigentlich ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Schizophrenie, das wird ja fälschlicherweise oft mit Persönlichkeitsspaltung in Verbindung gebracht. Also viele stellen sich darunter vor, dass ein an Schizophrenie Erkrankter mehrere Persönlichkeiten in sich tragen würde. Da geht's aber um eine ganz andere Krankheit und bei Schizophrenie ist das keinesfalls so, wie das Informationsportal zur psychischen Gesundheit und Nervenerkrankung erklärt. Und Schizophrenie hat auch nichts mit verminderter Intelligenz zu tun. Du hast ja eben ja schon gesagt, dass Erwin H. hochbegabt ist mit einem IQ von 136. Zwar mag sich ein akut Erkrankter für Außenstehende unsinnig verhalten, die schwer nachzuvollziehenden Handlungen entspringen jedoch keinem Verlust der Intelligenz, sondern die sind die Folge von Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen der Umwelt. Ganz platt und einfach gesagt könnte man sagen, die leben dann in einer anderen Welt. Von 10.000 Menschen in Deutschland haben etwa 25 eine Schizophrenie, also das ist sehr selten. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen, wobei die Krankheit bei Männern meistens früher ausbricht, zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr.
Also auch wie bei unserem Straftäter.
Genau.
Was können wir denn noch über Schizophrenie sagen?
Ja, laut diesem Informationsportal, das wird von verschiedenen Berufsverbänden der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie in Deutschland betrieben, gehört Schizophrenie zu den sogenannten endogenen Psychosen. Als Psychosen, das haben wir in einer anderen Folge schon mal erklärt, werden Krankheitsbilder bezeichnet, die unter anderem mit Realitätsverlust, Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt verbunden sind. Und der Begriff endogen meint, dass die Erkrankung aus einer Vielzahl von Faktoren quasi von innen heraus entsteht, ohne erkennbare körperliche Ursachen und ohne einen begründbaren Zusammenhang mit Erlebnissen.
Und Erwin H. gilt eben aufgrund dieser Diagnose Schizophrenie als schuldunfähig. Bereits vor dem Brandanschlag war er mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Gericht und Gutachter attestieren ihm allerdings einen erheblichen Hang zur Gewalttätigkeit. Um dafür mal ein Beispiel zu liefern, 20 Jahre vor dem Brandanschlag, also Mitte der 1970er Jahre, bat ihn ein Polizist in einer Fußgängerunterführung, doch bitte vom Rad abzusteigen. Und Erwin H. schlug daraufhin mit einer Eisenkette auf den Beamten ein. Die Ärzte glaubten, sie könnten ihn mit Medikamenten ruhig stellen. Nach Elektroschockbehandlungen ließ sich Erwin H. später auch regelmäßig Tabletten von seinem Hausarzt verschreiben. Bis zum Brandanschlag auf das Café Korrekt wähnte er sich daher auch vor Strafverfolgung sicher.
Wegen des Brandanschlags kommt er dann jetzt vor Gericht. Wie läuft denn dieser Prozess ab?
Auf jeden Fall unter den Augen einer breiten Öffentlichkeit. Angeklagt ist der 61-Jährige wegen zweifachen Mordes, 30-fachen Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung. Für den Staatsanwalt ist klar, der Angeklagte handelte in dem Bewusstsein, dass alle Anwesenden in dem Lokal hätten zu Tode kommen können.
Und was sagt der Angeklagte selbst zu seiner Tat? Wie verhält er sich vor Ort?
Ja, aber seine Tat sagt er vor Gericht, es ist entsetzlich, was ich angerichtet habe, also ich zitiere ihn gerade, aber an eine solch verheerende Wirkung habe ich nicht gedacht. Allerdings schreiben unsere Gerichtsreporter, dass er diese Worte ohne jede Regung von sich gibt. Vor Gericht schildert er aber auch immer wieder, wie sozial eingestellt er doch sei. Oft habe er Menschen bei sich aufgenommen und er hätte ihnen eine Arbeit besorgt und er erzählt auch immer wieder von seinen Plänen.
Was waren das für Pläne?
Seine Pläne, die er übrigens nie umsetzen konnte, bestanden darin, sich etwas in Spanien aufzubauen, was aber auch nicht geklappt hat. Und dann wollte er eine schwimmende Insel bauen für Menschen, die keine Heimat haben. Das klappte aber auch nicht.
Das ist auch ein etwas, ja, im wahrsten Sinne des Wortes schwammiger Plan, ehrlich gesagt. Das steht alles irgendwie, sein Selbstbild oder was er da so vermittelt, das steht im totalen Gegensatz zu einem Menschen, der droht, ein Lokal mit einer Napalmbombe in die Luft zu jagen und es ein paar Stunden später in Brand steckt. Und dabei, du hast es schon gesagt, in Kauf nimmt, dass Menschen schwer verletzt werden oder sogar sterben. Wie schätzen ihn denn jetzt die Gutachter vor Gericht ein?
Dieses Gutachten ist quasi der Casus Knaxus, wenn man das so sagen kann, so der Pudelskern. Wir haben schon erwähnt, dass Erwin H. bis zum Brandanschlag als schuldunfähig gilt, wegen seiner Schizophrenie. Vor Gericht sagt nun auch eine Gutachterin aus, die ihn im Fall des Angriffs auf den Polizisten mit der Eisenkette in den 1970er Jahren beurteilt hat. Sie revidiert ihre Einschätzung von damals und würde Erwin H., jetzt 1995, nicht mehr als voll schuldunfähig bezeichnen, wie sie vor Gericht erklärt. Auch ihr Gutachterkollege stellt keine Anzeichen mehr für eine akute Schizophrenie oder eine schwere seelische Erkrankung fest. Zudem kann er keinen Hinweis für eine Schuldunfähigkeit finden, sie aber auch nicht ganz ausschließen.
Das klingt irgendwie auch nicht so eindeutig, oder?
Ja, leider ja. Aber das ist das damalige Gutachten. Der Experte kann auch keine Erklärung dafür abgeben, warum Erwin H. so heftig auf Verärgerung reagiert. Und dass er in der Untersuchungshaft versucht hat, einem Beamten die Augen auszustechen, hält der Psychiater für das Verhalten eines Gefangenen unter Stress.
Was bedeutet jetzt dieses Gutachten für eine Verurteilung?
Ja, das Gutachten brachte die Strafkammer in eine Zwickmühle. Einerseits erklärte der Sachverständige, der stark gefühlsarme Erwin H. leide zwar an einer Persönlichkeitsstörung, aber nicht mehr an Schizophrenie und sei auch nicht mehr schuldunfähig. Selbst eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit sei nicht mehr sicher festzustellen, aber eben auch nicht ganz auszuschließen. Er verneinte auch die Gefährlichkeit von Erwin H. Für die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie fehlt dem Gericht durch das Gutachten die rechtliche Grundlage.
Also ich weiß es nicht. Ich bin ja keine Gutachterin und auch keine Psychiaterin. Aber dass man jetzt die Gefährlichkeit von dem verneint, finde ich irgendwie, ich sag mal, bemerkenswert. Der haut einem Polizisten eins mit einer Eisenkette über, versucht einem anderen Beamten die Augen auszustechen und dieser Brandanschlag spricht ja auch für sich und ich weiß nicht, ob man den einfach so als nicht gefährlich bezeichnen kann. Aber gut, Ja, da steht uns ja auch kein Urteil zu. Aber apropos Urteil, am 14. September 1995 verurteilt dann das Bonner Schwurgericht den damals 61-jährigen Brandstifter Erwin H. wegen zweifachen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord und besonders gefährlicher Brandstiftung zu 15 Jahren Haft. Da drängt sich natürlich sofort die Frage auf, warum 15 Jahre, warum gibt's hier nicht lebenslang?
Naja, davon musste das Gericht abrücken, weil eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit bei dem Angeklagten eben nicht auszuschließen war. Erwin H. kommt dann also ins Gefängnis für die nächsten 15 Jahre.
Ja, oder besser 13 Jahre. Springen wir doch mal ins Jahr 2008.
Richtig, am 1. Juli 2008 kommt Erwin H. vorzeitig aus dem Gefängnis auf Bewährung frei. Allerdings mit der Auflage, sich für die nächsten 4 Jahre in eine psychiatrische Anstalt in Lohma zu begeben, um sich dort auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. Als ihm aber klar wird, dass er die Kosten für die Unterbringung dort selber zahlen muss und mit dem ganzen Aufenthalt seine ganzen Ersparnisse aufbrauchen würde und er zudem dort auch noch länger bleiben müsste, als seine eigentliche Haftstrafe zu der Zeit noch dauern würde, will er wieder zurück in den Knast. Und das will er durch eine Drohung erreichen.
Ja, lass mich raten, er droht, wieder was anzuzünden.
Genau. Nur 2 Wochen nach seiner Ankunft in der Einrichtung droht er, das Haus niederzubrennen und einen Mitpatienten zu töten, sollte er nicht wieder zurück ins Gefängnis kommen. Die Bewährung wird also aufgehoben und er kommt zurück in den Knast, um den Rest seiner Strafe zu verbüßen. Doch das Haftende ist abzusehen. Spätestens im Sommer 2010 würde Erwin H. endgültig auf freien Fuß kommen.
Also der kommt mir sowas von berechnend vor. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Also 2010 ist die Aussicht, soll er endgültig freikommen. Und ich denke mal, das will die Staatsanwaltschaft unbedingt verhindern, oder?
Genau, für sie war und ist Erwin H. gefährlich. Sie hat daher folgenden Plan. Sie will für ihn eine nachträgliche Sicherungsverwahrung durchsetzen und stellt dazu einen Antrag.
Ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist das nicht so einfach, oder?
Nein. Eine nachträgliche Sicherungsverwahrung kann nur dann verhängt werden, wenn sich vor Haftende eines Straftäters neue Beweise für seine Gefährlichkeit ergeben.
Und so kommt es zu Prozess Nummer 2.
Generalanzeiger Bonn, 16. Oktober 2009. Es ist knapp 15 Jahre her, da ließ Erwin H. das Café Korrekt in der Bonner Innenstadt in Flammen aufgehen. 2 Menschen starben bei dem Anschlag in der Brüdergasse, 27 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Seit gestern sitzt der heute 76-Jährige erneut vor der Schwurgerichtskammer und sieht sich bekannten Gesichtern gegenüber. Der vorsitzende Richter hatte den Mann damals wegen zweifachen Mordes, mehrfachen Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt. Auch der Oberstaatsanwalt kennt den zur Tatzeit 61-Jährigen bestens. Als Ankläger hatte er seinerzeit eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den Mörder und Brandstifter beantragt. Für die Staatsanwaltschaft ist Erwin H. immer noch ein gemeingefährlicher Mann. Deshalb wurde die Verhängung der nachträglichen Sicherungsverwahrung beantragt.
Vor Gericht gibt es also ein Wiedersehen zwischen Angeklagtem, Richter und Oberstaatsanwalt. Das muss man sich mal vorstellen. Der Angeklagte ist zum Zeitpunkt dieser Verhandlung 76 Jahre alt. Was sagt er denn zu seiner Drohung, erneut Brandstiftung und einen Mord begehen zu wollen?
Er tut es als, Zitat, leere Drohung ab. Ihm sei erst in der Einrichtung klar geworden, dass er da 4 Jahre hätte bleiben müssen und im Gefängnis deutlich früher wieder freigekommen wäre. Das hätte besser zu seiner, Zitat, Lebensplanung gepasst, mit 76 Jahren. Und auch der Fakt, dass er den Aufenthalt dort hätte selber zahlen müssen, hat ihm nicht gepasst.
Ich gebe jetzt mal zu, ich hätte das auch nicht gedacht und habe es auch nicht gewusst, dass er das hätte selber zahlen müssen. Was ich aber ein Knaller finde, ist von einem, der so eine Tat begangen hat und dafür verurteilt wurde, das Wort leere Drohung zu hören. Also er hat ja schon mal genau sowas getan. Also ich vermute, es gibt jetzt wieder ein Gutachten. Was sagen denn jetzt die Experten?
Sie attestieren ihm einen Mangel an Emotionen, sprechen von Gefühlskälte, die Teil seiner Krankheit ist. Die daraus resultierende Störung sei nicht therapierbar und mache ihn so gefährlich. Die Experten schätzen die Gefahr, dass sich eine solche Tat wie der Brandanschlag wiederholen könnte, als außerordentlich hoch ein. Dabei spiele auch sein Alter keine Rolle.
Was sagt der Angeklagte vor Gericht?
In seinem letzten Wort hält der Angeklagte dem Gericht die möglichen Kosten einer Sicherungsverwahrung vor. Zitat, Sie müssen auch bedenken, dass es ganz erhebliche Kosten verursacht, mich für immer einzusperren. Denn vielleicht lebe ich noch 20 Jahre. Und dann kommen auf den Staat zwischen 745.000 und 1 Million Euro zu.
Das ist wirklich der Knaller, ne?
Generalanzeiger Bonn, 20. Oktober 2009. Das Schulgericht ordnet auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, der psychisch kranke und nach wie vor gefährliche Mann darf nicht wieder in Freiheit, sondern wird nachträglich in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Die Erklärung des Gerichtes, Zitat, sein Zustand führt zu einer erheblichen Gefahr für die Allgemeinheit, stellte der Richter fest. Und daran ändere auch das recht hohe Alter des 76-Jährigen nichts.
Damit ist es aber noch nicht vorbei.
Nein, Erwin H. will diese Entscheidung nicht akzeptieren und kündigt direkt Rechtsmittel an.
Und ist damit erfolgreich?
Leider ja. Der Bundesgerichtshof BGH hebt die verhängte nachträgliche Sicherungsverwahrung auf und verweist den Fall an eine andere Bonner Strafkammer zurück.
Und wie begründen die das?
Ja, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, dass das wirklich schwierig ist, so eine nachträgliche Sicherungsverwahrung verhängen zu lassen. Denn die Gefährlichkeit eines Täters muss mit neuen Tatsachen belegt werden. Und das sieht der BGH in diesem Fall allerdings nicht. Die mangelnde Steuerungsfähigkeit des 76-Jährigen sei seit Jahrzehnten bekannt. Dass er mit Feuer und Mord drohte, ist auf dieselbe Erkrankung und Haltung zurückzuführen, die auch schon zum Brandanschlag im Korrekt 1994 geführt hat.
Also ganz doof gesagt, hätte der jetzt erstmal wieder was anzünden müssen, damit man hätte sagen können, der ist gefährlich, wenn man es ganz platt ausdrückt. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, alle wissen, dass dieser nunmehr 76-jährige Mann immer noch gefährlich ist und trotzdem kann keine Sicherungsverwahrung verhängt werden, weil es keine neuen, also anderen Beweise für seine Gefährlichkeit gibt.
Richtig. Der Paragraph zur nachträglichen Sicherungsverwahrung, der 2004 ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, wird aber nicht nur in diesem Fall scharf kritisiert. Es seien Hürden aufgebaut worden, die nicht nur nach Auffassung vieler Praktiker im Justizalltag, sondern auch nach Überzeugung der damaligen nordrhein-westfälischen Ministerin zu hoch sind, kommentiert damals auch unsere Gerichtsreporterin.
Was teilt denn der BGH noch zu seiner Entscheidung mit?
Ja, der BGH stellt klar, dass in beiden bisherigen Prozessen Fehler gemacht worden sind. So hätte der psychiatrische Gutachter im ersten Prozess feststellen müssen, dass Erwin H. aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung bei der Tat so erheblich in seiner Steuerungsfähigkeit gemindert war und nach wie vor so gefährlich ist, dass er zusätzlich zur Haft in eine geschlossene Klinik für Straftäter hätte gesperrt werden müssen. Und auch der zweite Prozess 2009 hätte Strafrechtlern zufolge dasselbe Ziel verfolgen sollen.
Und es kommt zu Prozess Nummer 3 vor einer neuen Kammer in Bonn.
Generalanzeiger Bonn, 25. November 2010. Er hat im November 1994 im Café Korrekt in der Bonner Innenstadt ein Flammeninferno verursacht und sitzt deswegen seit gestern zum dritten Mal vor dem Bonner Landgericht auf der Anklagebank. Die siebte große Strafkammer muss in dem Prozess entscheiden, ob bei dem inzwischen 77-Jährigen die nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wird oder ob der wegen versuchter Nötigung und Bedrohung angeklagte Mann möglicherweise dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.
Im Spätherbst 2010 wird verhandelt. Allerdings sieht alles danach aus, als ob die Sicherungsverwahrung wieder nicht verhängt werden kann. Die Staatsanwaltschaft verfolgt daher eine andere Strategie. Erwin H. soll stattdessen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werden und erhebt dazu zudem Anklage wegen versuchter Nötigung und Bedrohung. Und bis zum Gerichtsverfahren ist Erwin H. übrigens schon vorläufig in einer forensischen Klinik untergebracht. Das hatte die Staatsanwaltschaft erfolgreich durchgesetzt.
Was sagt denn seine Verteidigung?
Ja, am Rande des Prozesses betont der Verteidiger, so schreibt es damals unser Gerichtsreporter, dass sein Mandant seiner Meinung nach nicht mehr gefährlich sei. Der Angeklagte habe seine Strafe abgesessen und solle nun auf freien Fuß kommen. Bei den Äußerungen seines Mandanten habe es sich, Zitat, keinesfalls um ernsthafte Drohungen gehandelt.
Generalanzeiger Bonn, 17. Dezember 2010. Keine Chance sahen die Richter der 7. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht, einen psychisch kranken 77-Jährigen auf freien Fuß zu setzen. Dazu ist das Risiko zu groß, sagt der Kammervorsitzende. Das Gericht ordnete die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an und sprach ihn vom strafrechtlichen Vorwurf der versuchten Nötigung und Bedrohung frei.
Ja, ich glaube, man kann das ja schon wirklich als gezielte Strategie der Staatsanwaltschaft bezeichnen, dass sie jetzt, weil sie die Sicherungsverwahrung nicht bekommen, stattdessen den Maßregelvollzug nehmen, um einfach die Gesellschaft vor diesem Typ zu schützen. Und diese Strategie, die ist ja damit aufgegangen, oder?
Ja, zum Glück ja. Während des Prozesses hatte die Staatsanwaltschaft den Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung daher ja auch schon zurückgezogen. Die beiden psychiatrischen Sachverständigen konnten eine Schuldunfähigkeit nicht ausschließen. Krankheitsbedingt sei Erwin H., Zitat, völlig egal, was mit den Opfern geschehe. Nochmal ein Zitat, sie sind ihm gleichgültig, sagt auch der vorsitzende Richter.
Was wissen wir über das Café Korrekt? Wie ging es damit weiter nach dem Anschlag?
Der Wirt hat das Lokal weitergeführt, insgesamt mehr als 25 Jahre, bevor er es 2017 an zwei seiner Mitarbeiterinnen übergab. Mittlerweile befindet sich das Korrekt in neuen Räumlichkeiten. Dort, wo 1994 der tödliche Brandanschlag stattfand, befindet sich heute ein asiatisches Restaurant.
Wir sind gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt. Teilt uns das gerne mit bei Spotify, im Fragesticker, bei Instagram unter @akte_rheinland oder mit einer Mail an podcast@ga.de.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Aber vergesst nicht, uns bei Spotify und Apple Podcasts zu folgen und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
Dankeschön dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.